Wir schlagen miteinander auf, 3. Mose, Kapitel 2. 3. Mose, Kapitel 2. Ich lese die 3 ersten Verse. Und wenn jemand dem Herrn die Opfergabe eines Speisopfers darbringen will, so soll seine Opfergabe Feinmehl sein. Und er soll Öl darauf gießen und Weihrauch darauf legen. Und er soll es zu den Söhnen Aarons, den Priestern, bringen. Und er nehme davon seine Handvoll von seinem Feinmehl und von seinem Öl samt all seinem Weihrauch. Und der Priester räuchere das Gedächtnisteil davon auf dem Altar. Es ist ein Feueropfer lieblichen Geruchs dem Herrn. Und das Übrige vom Speisopfer soll für Aaron und für seine Söhne sein, ein hochheiliges von den Feueropfern des Herrn. Hier ein nicht blutiges Opfer, das einzige nicht blutige Opfer. Ich schlage eine Stelle auf aus dem ersten Buch Samuel, 1. Samuel 3, Vers 14. Da steht folgender Satz, 1. Samuel 3, Vers 14. Darum habe ich dem Haus Elis geschworen, wenn die Ungerechtigkeit des Hauses Elis gesühnt werden soll durch Schlachtopfer und durch Speisopfer in Ewigkeit. Auch in Daniel 9, 27 steht der Satz, und er wird Speis und Schlachtopfer aufhören lassen. Damit sind alle Arten Opfer zusammenfassend genannt. So gibt es also 2 Klassen von Opfern. Es gibt Schlachtopfer, blutige Opfer und dann eben dieses eine unblutige. Als das einzige unblutige der 5 Opfer spricht es zur Hauptsache vom Leben des Herrn, vom vollkommenen menschlichen Leben des Herrn. Es spricht auch von seinem Tod, denn ein Teil dieses Speisopfers musste auf den Altar gelegt und verbrannt werden, und so wurde der Opfernde daran erinnert, dass er, der dieses vollkommene Leben leben sollte, er würde es leben, um es am Ende Gott zu opfern. Aber das Schwergewicht liegt hier auf dem vollkommenen Leben des Herrn. Aus einer Stelle aus dem Propheten können wir entnehmen, dass eine gedankliche Verbindung zumindest besteht zwischen Speisopfer und Menschen. Und zwar Jesaja 66, Vers 20. Jesaja 66, Vers 20. Und sie werden alle eure Brüder aus allen Nationen dem Herrn als Opfergabe bringen, auf Pferden und auf Wagen und auf Sänften und auf Maultieren und auf Dromedaren, zu meinem heiligen Berg nach Jerusalem, spricht der Herr, so wie die Kinder Israel das Speisopfer in einem reinen Gefäß zum Haus des Herrn bringen. Das sind die einst zu rettenden Israeliten, die, wenn sie dann gerettet worden sind, wie Speisopfer dem Herrn gebracht werden. Und da sehen wir, dass tatsächlich eine gedankliche Verbindung besteht zwischen dem Leben eines Menschen und dem Speisopfer. Dann ist uns aus dem Neuen Testament bekannt, dass der Herr sich verglich mit einem Weizenkorn. Johannes 12, Vers 24. Johannes 12, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Hier steht der Herr kurz vor dem Ende seines Weges und er spricht jetzt davon, dass er als Weizenkorn bald sein Leben lassen werde. Aber abermals steht also Weizenkorn, aus dem man ja Mehl macht, für das Leben Jesu. Und schließlich noch eine letzte Stelle, Johannes Kapitel 6, Vers 33 bis 35. Johannes 6, 33 bis 35. Denn das Brot Gottes ist der, der aus dem Himmel herniederkommt und der Welt das Leben gibt. Da sprachen sie zu ihm: Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot. Jesus sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, wird niemals dürsten. Und das ist natürlich wieder ein Hinweis auf seine Menschwerdung. Als Mensch wird er mit einem Brot verglichen, und nachher spricht er ja von seinem Fleisch und von seinem Blut. Wie man das Brot isst, so müsse man sein Fleisch und sein Blut essen, also seine Menschheit aufnehmen im Glauben. An ihn, an diesen vollkommenen Menschen glauben. Also das Speisopfer steht für die Menschheit, für sein menschliches Leben. Dann beachten wir erneut, dass auch dieses Opfer freiwillig war. Wie das Brandopfer, so auch das Speisopfer. Nur bei diesen Zweien wird es ausdrücklich gesagt, wenn jemand als Opfergabe ein Speisopfer darbringen will. Gott war nicht genötigt, seinen Sohn in diese Welt zu senden. Er tat es aus seinem freien Wohlgefallen heraus. Der Sohn Gottes nahm es freiwillig auf sich, Mensch zu werden. Und als Mensch auf dieser Erde zu leben. Das also ist die Besonderheit und die besondere Bedeutung des Speisopfers. Und jetzt machen wir es wieder so wie beim Brandopfer. Wir sehen uns jetzt die symbolischen Einzelheiten an, gehen diese miteinander durch und am Schluss fasse ich noch einmal zusammen. Feinmehl steht hier. Es soll Feinmehl sein. Wenn man nur Getreidekörner nimmt, dann könnte es sein, dass diese Körner schlecht sind. Ob sie wirklich gut sind, merkt man erst, wenn man sie gemahlen hat. Und so spricht das Feinmehl von der vollkommenen, reinen Menschheit Jesu. In all seinen Äußerungen, in all seinen Worten, in all seinen Taten. Eine Schüssel voll Feinmehl, die man da brachte, dieses Mehl, es ist ja ganz ebenmäßig. Keine Klumpen, auch keine verschiedenen Farben, ganz ebenmäßig. Und so war das Leben des Herrn, es war vollkommen, es war durchaus rein, an ihm war nichts Grobes, auch nichts Einseitiges. Wir sind alle auf die eine oder andere Weise einseitig. Wir sind ganz einfach nicht wohl proportioniert und wir sind auch nicht beständig. Wir sind sprunghaft. Manchmal so, manchmal anders. Launisch zum Beispiel. Ja, ich bin manchmal einfach launisch. Eine hässliche Eigenart. Wir haben solche Eigenarten an uns. Der Herr war in all seinen Werken, Worten, Taten beständig. Vom Anfang bis zum Ende. Seine Worte waren vollkommen, seine Taten waren vollkommen. Er war vollkommen in seiner Wahrhaftigkeit, in seiner Liebe und in allem beharrlich. Wir wollen einige Stellen dazu uns aufschlagen. Lukas 4, Vers 22. Da heißt es, Jesus ist in der Synagoge in Nazareth und zum ersten Mal spricht er dort in der Synagoge und dann heißt es, und alle gaben ihm Zeugnis und verwunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund hervorgingen. Das muss etwas ganz Großartiges gewesen sein. diesen Menschen zu hören, wie er redete. Und das hat die Zuhörer einfach ergriffen. Wann immer er redete, wie er redete, hatten sie noch nie jemanden reden gehört. Und sie müssen etwas davon geahnt haben, wie das gewesen sein muss, als der Mensch noch kein verbogenes Geschöpf war. Wie viel Böses tun wir mit unseren Worten? Und wie viel lügen wir mit unserer Zunge? Und wie viel machen wir den anderen vor, was nicht wahr ist? Und hier einer, der nur Wahres und Wahrheit und Gerechtigkeit und auch Liebliches redete. Das hat die Menschen ergriffen, als sie das hörten. Einmal wurden von den Obersten des Volkes Leute abgesandt, sie sollten Jesus greifen. Und dann kommen sie zurück, allein, und dann werden sie getadelt. Und die den Herrn hätten greifen sollen, sie verteidigen sich folgendermaßen: Niemals hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Als sie seine Worte hörten, sie konnten ihn nicht greifen. Das muss so überwältigend gewesen sein. Und dann seine Taten, alles was er tat, war gut. Eine Stelle nur dazu, Markus 7, Vers 37. Es ist einer zum Herrn gebracht worden, der nicht hörte und der nicht reden konnte. Und der Herr heilt ihn. Und dann steht im Vers 37, Markus 7, Vers 37, und sie waren erstaunt und sprachen: Er hat alles wohl gemacht. Seine Wahrheit, seine Wahrhaftigkeit, Johannes 18, Verse 5 und 8. Wir lesen von Vers 4 an. Der Herr ist aus dem Garten Gethsemane oder über den Bach Kidron in den Garten Gethsemane gegangen. Und dann steht im Vers 4, Jesus nun, der alles wusste, was über ihn kommen würde, ging hinaus und sprach zu ihnen, zu dieser bewaffneten Schar: Wen sucht ihr? Sie antworteten ihm, Jesus, den Nazaräer. Jesus spricht zu ihnen: Ich bin es. Das heißt, dass er das sagte, was er war, und dass er so redete, wie er redete, unter allen Umständen. Wir wissen, dass wir uns in unseren Worten viel zu schnell den Umständen anpassen. Und man muss nicht immer alles sagen, was man weiß, ist auch klar. Aber viel zu oft schweigen wir aus Opportunität oder sagen Dinge aus Opportunität. Es war gar nicht opportun, hier zu sagen, ich bin es. Es wäre opportun gewesen, zu schweigen. Aber er war in all seinen Worten wahrhaftig. Und dann Vers 8 noch einmal: Ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr nun mich sucht, so lasst diese gehen. Er versucht sich also auch nicht hinter anderen zu verstecken, wie wir gerne machen, oder andere vorzuschicken. Und als Gegensatz dazu im gleichen Kapitel wird auch jemand gefragt: Wer bist du? Bist du nicht der und der? Und er sagt: Ich bin es nicht. Kapitel 18, Vers 17, da spricht die Magd, die Türhüterin, zu Petrus: Bist nicht auch du einer von den Jüngern dieses Menschen? Er sagt: Ich bin es nicht. Der Herr sagt: Ich bin es. Er sagt: Ich bin es nicht. Epheser 4, Vers 21. Ich lese die Verse 20 und 21. Paulus spricht im Zusammenhang davon vom Zusammenleben der Gläubigen untereinander und vom Leben der Christen, der Familie und unter den Menschen. Und dann sagt er: Ihr aber habt den Christus nicht so gelernt, also so wie die Heiden, die alle ihrem eigenen Ehrgeiz und ihren eigenen Zielen und Lüsten dienen. Ihr habt den Christus nicht so gelernt, wenn ihr wirklich ihn gehört habt und in ihm gelehrt worden seid, wie die Wahrheit in Jesus ist, sagt hier Paulus. Es kommt selten vor bei Paulus, in Jesus. Er sagt sonst fast immer in Christus. Aber hier erinnert er an den vollkommenen Menschen Jesus. Und an ihm lernen wir Wahrheit und Wahrhaftigkeit. Und das tut uns darum so gut, die Evangelien lesen. Wir werden jedes Mal überführt. Und haben jedes Mal Ursache, uns zu demütigen, uns zu beugen und neu den Herrn zu bitten, Herr, verändere mich. Wir haben gelernt, dass die Wahrheit in Jesus ist. Er war vollkommen wahrhaftig. Und er war beständig und beharrlich. Wir lesen einige Male im Lukas-Evangelium, dass er nach seiner Gewohnheit handelte. Oder es wird uns auch gezeigt in Lukas 2, wie er heranwuchs als Kind. Lukas 2, Vers 40, das Kind aber wuchs und erstarkte, erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade war auf ihm. Sein ganzes Leben war so. Und es war immer ganz angemessen. Er hat sich nie ungebührlich benommen. Nie. Und ein wunderbares Beispiel dafür ist gerade in diesem Kapitel 12. Jesus in Jerusalem mit den Eltern zum Passafest. Und die Eltern, sie kehren zurück und meinen, er sei unter den Reisenden Jesus und er blieb zurück in Jerusalem. Nach 3 Tagen finden sie ihn im Tempel. Lukas 2, Vers 46. Und es geschah nach 3 Tagen, dass sie ihn im Tempel fanden, wie er inmitten der Lehrer saß und ihnen zuhörte und sie befragte. Alle aber, die ihn hörten, gerieten außer sich über sein Verständnis und seine Antworten. Er hat nicht das getan, was man manchmal sagt. Er habe als 12-Jähriger im Tempel gepredigt. Hat er nicht gemacht, weil sich das nicht gehört. Ein 12-Jähriger predigt nicht. Schon gar nicht zu älteren Männern. Er saß da und hörte zu. Das hat er als erstes gesagt. Er saß da und hörte zu. Und dann fragte er. Und nachher heißt es, er gab Antworten. Er hat nicht belehrt, weil er sich nicht gehört für einen 12-Jährigen. Er war einfach vollkommen in allem. Und dann im Vers 49, die Eltern fragen ihn, warum er ihnen das angetan habe, diesen Kummer. Dann Vers 49, und er sprach zu ihnen, warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Und er blieb es in seinem ganzen Leben, in dem, was seines Vaters ist. Das war nicht einfach so jetzt mal und dann morgen wieder anders. Wir nehmen uns ja manches vor und sagen, ich will wirklich dem Herrn dienen. Und wir dienen dann dem Herrn vielleicht schon, mehr oder weniger, aber manchmal eben auch nicht. Dann diese Stellen, wo das Wort Gewohnheit vorkommt. Lukas 4, Vers 16. Und er kam nach Nazareth, wo er auferzogen worden war, und er ging nach seiner Gewohnheit am Tag des Sabbats in die Synagoge. Da ging er nach seiner Gewohnheit. Und das zeigt eben, dass er beharrlich war, nicht sprunghaft. Und er ging in die Synagoge, auch wenn er wusste, dass man ihn dort ablehnen würde. Weil es richtig war, dahin zu gehen. Oder Lukas 22, Vers 39. Und er ging hinaus und begab sich der Gewohnheit nach an den Ölberg. Das war seine Gewohnheit. Und Judas konnte sich darauf verlassen und ihn da, und den, darum den, denen, die ihn greifen wollten und ihn dann griffen, sagen, er wird dann dort sein. Es gibt eine Stelle im Alten Testament, wo wir einen ähnlichen Charakterzug sehen bei einem Mann Gottes, bei Daniel. Die Feinde Daniels konnten sich darauf verlassen, dass Daniel so weiterlebt wie bis anhin.
Und sie konnten ihm daraus einen Strick drehen. Sie wussten, er wird nicht aufhören zu beten, bloß weil es gefährlich ist. Er ging nach seiner Gewohnheit hinaus an den Ölberg. Und dann schließlich seine Liebe, Johannes 10, Vers 11. Der Herr redet von sich und sagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Schöne Worte, aber wahre Worte. Er hat das dann auch getan. Diese Liebe zu seinen Schafen hat er bewiesen. Er hat so gelebt. Und Johannes 13, Vers 1 sagt, Johannes 13, Vers 1, vor dem Fest des Passa aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt zum Vater hingehen sollte, da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Das ist etwas ganz Wunderbares. Und so haben wir den Herrn kennengelernt und so ist er. Er ändert sich nicht. Und so war er als Mensch. Und wir können uns das kaum vorstellen. Einen Menschen, der in seiner Liebe nie verstimmt war. Er hätte ja genügend Grund gehabt, einmal sich zurückzuziehen auf sich selbst. Einmal verschlossen zu sein. Oder einmal abweisend zu sein. Einmal zu sagen, hey, jetzt langt's mir, jetzt lass mich mal in Ruhe. Ich brauche auch einmal eine Pause. Er ließ sich nie erbittern. Nie. Etwas ganz Wundersames. Ein vollkommener Mensch. Nun, die vollkommene Menschheit Jesu, dass da ein Mensch war, der so lebte, durch dieses Leben hat er als Mensch die Ehre des Schöpfers schon in seinem Leben wiederhergestellt. Und zwar in folgender Weise, wenn wir uns den Menschen ansehen, was der Mensch tut, wie der Mensch lebt und was Menschen überhaupt einander antun, dann könnte man versucht sein zu sagen, das war ein Fehler, dass Gott den Menschen schuf. Und manche nehmen das ja auch als Argument dafür, also das mit Christentum und Gott hat den Menschen erschaffen im Bild Gottes und all das, schau dir doch den Menschen an. Am Menschen Jesus sehen wir, es war kein Fehler, den Menschen zu erschaffen. Und so hat er durch sein menschliches, vollkommenes Leben, hat er dem Schöpfer des Menschen die Ehre gegeben. Nun, er ist als dieser vollkommene Mensch auch der Erste einer erlösten Menschheit, die ihm gleich sein wird. Wir werden eines Tages ihm gleich sein. Dann schauen wir uns die nächste Anweisung an und ihre symbolische Bedeutung. Er soll Öl darauf gießen. Also es wurde Öl und über dieses Mehl gegossen. Im Vers 4 lesen wir davon, dass Öl mit dem Mehl eingemengt wird und dann zu einem Kuchen gebacken wird. Vers 4, wenn du als Opfergabe eine Speisopfer, sein Ofengebäck darbringen willst, so soll es Feinmehl sein, ungesäuerte Kuchen gemengt mit Öl. Was für Öl? Ja, was ist es für Öl in den Mittelmeerländern? Olivenöl. Öl von zerstoßenen Oliven, na, so steht es auch im zweiten Mosebuch. Ja, Öl von zerstoßenen Oliven. Also gemengt mit Öl und dann auch im Vers 4 ungesäuerte Fladen gesalbt mit Öl. Und das sind alles Hinweise auf das verschiedenartige Wirken des Heiligen Geistes im Zusammenhang mit der Menschwerdung und mit dem Leben des Menschen Jesu. Erstens, der Herr wurde durch den Heiligen Geist gezeugt. Lukas 1, 35. Und die Tatsache, dass Mehl dann mit Öl gemengt wurde und dann so gebacken, dann war das also ein Kuchen, der von Anfang an in sich Öl hatte, vielleicht eben ein Hinweis darauf, gezeugt oder auch erfüllt mit dem Heiligen Geist und drauf gegossen, wäre vielleicht gezeugt mit dem Heiligen Geist. Auf alle Fälle lesen wir im Neuen Testament, Lukas 1, Vers 35, und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird auf dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Das Heilige, weil das Kind im Griechischen wie im Deutschen sächlich ist. Passt also ganz gut, wenn man Deutsch sagt, das heilige Kind, to technon, wird Sohn Gottes genannt werden, gezeugt, empfangen, gezeugt durch den Heiligen Geist. Nun, im Lukas-Evangelium wird uns dieses Wunder beschrieben, oder es wird von diesem Wunder berichtet. Beschrieben können wir ja nicht sagen. So auch in Matthäus 1, schwanger vom Heiligen Geist, heißt es dort, sei Maria gewesen. Wir haben hier im Lukas-Evangelium den Bericht von diesem unbegreiflichen Wunder. Gott wird Mensch und er bleibt Gott und er ist doch Mensch. Ganz unbegreiflich. Vollkommener, wahrer Gott vom wahren Gott und vollkommener Mensch. Herangewachsen im Leib einer Jungfrau, und als sie Zeit erfüllt war, dann Mediziner schreibt das, als ihre Tage erfüllt waren, also nach der gewöhnlichen Zeit der Schwangerschaft, 9 Monate, wird das Kind geboren. Wahrer Mensch und wahrer Gott. Wird in Windeln gelegt. Und Lukas legt Wert darauf, das zu sagen. Wahrer Mensch. Vollkommen Mensch und hat sich somit uns in unserem Menschsein identifiziert, aber er war gezeugt durch den Heiligen Geist und darum hatte er nicht die sündige Natur Adams. Von einer Jungfrau geboren, er war ein Nachkomme Adams, aber von Gott gezeugt, er hatte nicht die sündige Natur Adams. Reine Menschheit und Gottheit in einer Person. Im Lukas-Evangelium finden wir gerade zu Beginn des Evangeliums diese Geburtsgeschichte. Eine unmögliche Geburtsgeschichte, wie uns gesagt wird. Ich finde es gelinde amüsant, wenn das gesagt wird. Nun, wir wissen ja, dass Jungfrauen nicht empfangen. Es gibt Leute, die denken, Lukas habe das nicht gewusst. Ja, damals im Altertum konnte man den Leuten solche Dinge aufschwatzen. Aber heute kann man das doch niemandem mehr sagen. Nun, das ist so unaussprechlich dumm, so etwas. Im Altertum, die wussten es doch genauso, wie Kinder empfangen und geboren werden. Und Lukas wusste, warum er das schrieb. Erstens, weil es genauso geschah. Und er wurde durch den Geist Gottes geführt, das auch so deutlich zu schreiben. Und so gibt er dem Leser auch Gelegenheit, er schreibt dann den Bericht, den Lukas als Historiker, Verfasser, gibt ihm diesen Bericht und gibt dem Leser zweimal Gelegenheit, sich darüber klar zu werden, ob er das glauben wolle oder nicht. Und wenn er es nicht glauben will, ja, dann soll er aufhören zu lesen, hat es keinen Wert. Zwei unmögliche Geburtsgeschichten. Zuerst bekommt ein altes Paar, das weit über die Jahre hinaus ist, ein Kind. Und nachher das noch unmöglichere, eine Jungfrau bekommt ein Kind. Nun ist es so, wenn Gott das nicht kann, ja, dann können wir aufhören. Dann können wir zumachen. Aber nicht nur das Buch zumachen, dann können wir den Schirm zumachen. Ja, denn dann ist es um uns geschehen, dann gibt es keine Hoffnung. Tod und dem Untergang einfach preisgegeben, dann gibt es nichts, das uns retten kann. Wenn Gott das nicht kann, sind wir verloren. Aber Gott kann das nicht nur, vor allem er wollte es. Und er hat es getan. Und er wurde Mensch. Und hat als vollkommener Mensch unter uns gelebt. Der Mensch, Jesus, Menschensohn, Gottes Sohn. Vom Heiligen Geist gezeugt. Dann gesalbt heißt es, dass Brotfladen gesalbt werden sollten. Von Jesus wird an einer Stelle mindestens gesagt, dass er gesalbt wurde mit dem Heiligen Geist. Das sagt Petrus im Haus des Cornelius. Apostelgeschichte 10, Vers 38. Apostelgeschichte 10, Vers 38. Jesus, den von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat. Die Salbung durch den Heiligen Geist, das war das Gleiche wie bei den Priestern, Propheten und Königen im Alten Testament. Das war ihre Einsetzung zu ihrem Werk, zu ihrem Dienst, zu ihrer öffentlichen Aufgabe. Der Herr wurde gesalbt bei der Taufe im Jordan. Lukas 3, Vers 21 und 22. Lukas 3, Vers 21 und 22. Es geschah aber, als das ganze Volk getauft wurde und Jesus getauft war und betete, dass der Himmel aufgetan wurde und der Heilige Geist in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn herniederfuhr und eine Stimme aus dem Himmel erging, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Amtseinsetzung und Proklamation. Das war seine Salbung. Gesalbt mit Heiligem Geist. Und dann auch im Lukas-Evangelium, Kapitel 4, Vers 1. Jesus aber voll Heiligen Geistes. Er war voll Heiligen Geistes. Dann auch Lukas 4, Vers 1. Und er wurde durch den Geist in der Wüste 40 Tage umhergeführt. Geführt vom Heiligen Geist. Er tat seine Wunder durch den Heiligen Geist. Matthäus 12, 28. Matthäus 12, 28. Wenn ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Er frohlockte im Heiligen Geist. Lukas 10, Vers 21. In derselben Stunde frohlockte er im Geist und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen und des Unmündigen geoffenbart hast. Und gerade diese Stelle, die zeigt uns so schön, ich werde das noch etwas ausführen, wie der Vater, der Sohn und der Heilige Geist im Leben des Herrn beständig gegenwärtig waren. Der Sohn preist den Vater, er frohlockt im Heiligen Geist. Und schließlich, er opferte sich durch den Geist. Johannes, Hebräer 9, Vers 14. Hebräer 9, Vers 14. Christus, der sich durch den ewigen Geist, der durch den ewigen Geist sich selbst ohne Flecken Gott geopfert hat. Gezeugt durch den Heiligen Geist, erfüllt mit dem Heiligen Geist, gesalbt mit dem Heiligen Geist, geführt durch den Heiligen Geist, hat die Wunder durch den Heiligen Geist, er opferte sich durch den ewigen Geist. Kolosser 1, Vers 19 sagt, dass in ihm, im Menschen Jesus, wohnt die Fülle der Gottheit leibhaftig. Kolosser 1, Vers 19 und Kolosser 2, Vers 9.
2,9, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und dann 1,19, denn es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle in ihm zu wohnen. Wo der Sohn ist, ist auch der Vater und der Geist. Und wo der Geist ist, ist auch der Vater und der Sohn. Und wo der Vater ist, ist auch der Sohn und der Geist. Ein Gott, drei Personen, die aber nie voneinander getrennt sind. Nie. Wir können das, weil die Bibel davon spricht, unterscheiden, aber sie sind nie geschieden. Und im Menschen Jesus wohnte die Fülle der Gottheit. Und nun fährt Paulus im Kolosserbrief fort und verbindet das mit dem Opfertod des Herrn. Ich lese noch einmal von Vers 19 an und noch den Vers 20. Denn es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle in ihm zu wohnen und durch ihn alle Dinge mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Dann heißt es vom Speisopfer, das Weihrauch darauf gelegt werden sollte, das Leben Jesu, das Leben des Sohnes Gottes war Gott seinem Vater alle Zeit ein Wohlgeruch. Matthäus 3, Vers 17, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem meine Seele Wohlgefallen gefunden hat. 2. Korinther 2, Vers 15, 2. Korinther 2, Vers 15, wir sind für Gott ein Wohlgeruch Christi. Der Wohlgeruch Christi, Christus war ein Wohlgeruch für Gott. Und dieses vollkommene Leben sollte am Ende Gott geopfert werden. Es ist ein Feueropfer, steht im Vers 2. Ein Teil davon wird auf den Altar gelegt. Es ist ein Feueropfer. Dann gab es verschiedene Formen dieses Speisopfers. Dieses Speisopfer konnte, so steht im Vers 4, ein Ofengebäck sein. Wenn du als Opfergabe eines Speisopfers ein Ofengebäck darbringen willst, so soll es Feinmehl sein, ungesäuerte Kuchen gemengt mit Öl und ungesäuerte Fladen gesalbt mit Öl. Also man konnte einfach Mehl darbringen, Feinmehl. Und man konnte vorher dieses Mehl im Ofen backen und dann darbringen. Gott redet hier in diesen Schattenbildern von seinem Sohn. Was bedeutet das? Der Teig geht durch feurige Hitze. Und ebenso war das Leben dieses vollkommenen Menschen schon Leiden. Nicht stellvertretendes Leiden, nicht sühnendes Leiden. Das war es erst am Kreuz. Aber sein Leben war schon Leiden. Er litt als der vollkommene Mensch an den Menschen. Und er litt von den Menschen. Nur einige Beispiele dazu, wenige Beispiele dazu. Johannes 11. Johannes 11, Verse 7 und 8, danach spricht er zu den Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa gehen. Die Jünger sagen zu ihm, Rabbi, eben suchten die Juden dich zu steinigen und wiederum gehst du dahin. Also sie meinen ihm zu sagen, das ist ein Fehler, mach doch sowas nicht. Dann Kapitel 11. Vers Vers 21. Da sprach Martha zu Jesus: Herr, wenn du hier gewesen wärest, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Sie hatten ihn gebeten zu kommen, er kam nicht alsbald. Das ist ein Vorwurf. Dann im Kapitel 11, Vers 37. Einige von den Juden sagten: Konnte dieser, der die Augen der Blinden auftat, nicht machen, dass dieser nicht auch gestorben wäre? Das ist ein Vorwurf. Und im Vers 33, ich lese von Vers 32 an: Als nun Maria dahin kam, wo Jesus war und ihn sah, fiel sie ihm zu Füßen und sprach zu ihm: Herr, wenn du hier gewesen wärest, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Sogar Maria, auch sie macht ihm diesen Vorwurf. Warum bist du nicht hier gewesen? Als nun Jesus sie weinen sah und die Juden weinen, die mit ihr gekommen waren, seufzte er tief im Geist und erschütterte sich. Der Unverstand der Jünger, das tut weh. Wir wissen, wie es ist, wenn wir mit jemandem zusammenleben, in der Ehe besonders. Meistens sind es die Frauen, die es den Männern sagen: Du verstehst mich nicht. Und ob es so sei oder nicht, aber auf alle Fälle, das ist etwas, das schmerzt. Du verstehst mich nicht. Aber nicht nur der Unverstand der Jünger, sondern noch mehr der Widerspruch von Sündern. Sünder haben ihm widersprochen. Dem widersprochen, der wusste, was er tat, der in allem vollkommen war. Und wir wissen, wie wir darauf reagieren, wenn Leute meinen, uns korrigieren oder uns widersprechen zu müssen in einer Sache, wo wir wissen, da verstehe ich mehr als du davon. Dann sind wir immer empört. Sofort. Reg dich dann sofort. Bei mir kommt das reflexartig. Nachher schäme ich mich. Aber es ist einfach so. Sünder haben ihm widersprochen, aber nicht nur widersprochen, sie haben ihn auch verunglimpft. Matthäus 10, Vers 25. Es ist dem Jünger genug, dass er sei wie sein Lehrer und der Knecht wie sein Herr. Wenn sie den Hausherrn Beelzebul genannt haben, wie viel mehr seine Hausgenossen. Sie haben ihn Beelzebul genannt, der ist vom Teufel. Seine Angehörigen haben gesagt, er hat den Verstand verloren, er ist nicht ganz normal. Markus 3, Vers 21. Als seine Angehörigen es hörten, gingen sie aus, um ihn zu greifen, denn sie sprachen, er ist außer sich. Schweizer, da schon mal gesagt, hätte nicht genannt. Ja? Der ist nicht ganz normal. Dann Johannes 8, Vers 48. Dort sagen ihm die Juden: Sagen wir nicht zu Recht, dass du ein Samariter bist und einen Dämon hast? Dann hat einer, der seinen ihn verraten, Johannes 13, Vers 18. Ich rede nicht von euch allen, ich weiß, welche ich auserwählt habe, aber damit die Schrift erfüllt würde, der mit mir das Brot isst, hat seine Verse gegen mich erhoben. Vers 21, als Jesus dies gesagt hatte, wurde er im Geist erschüttert. Wir sollten nie denken, dass der Herr diese Reaktionen, Worte, Anwürfe von Menschen, auch diesen Verrat, dass er das einfach weggesteckt hat. Hier steht, er wurde erschüttert. Nun, wir sind einerseits sehr empfindlich, weil wir so selbstverliebt sind, aber wir sind auch
empfindungslos, eben auch, weil wir so selbstverliebt sind. Wir sind teilweise auch roh. Der Herr war keines von beiden. Er hat eine Seele, die durch die Sünde nicht verhärtet und verroht war wie unsere Seele. Und darum hat das ihn geschmerzt. Auch diese ganze Verlogenheit der Menschen. Der Undank, der Hohn, der Verrat, dann von den Jüngern verlassen zu werden. Die Jünger verließen ihn alle. Und zwar gerade dann, als er am meisten, als Mensch am meisten Beistand und Hilfe, Ermutigung gebraucht hätte. Er wird abgeführt und die Jünger verlassen ihn alle. Matthäus 26, Vers 56, da verließen ihn die Jünger alle und flohen. Einer der Jünger verleugnete ihn und er sah alles, wusste alles, sagte es sogar voraus. Dann wurde er verklagt, als ein Gotteslästerer verurteilt, geschlagen, gehöhnt. Und er war in all dem, und das gehört auch zu seinem Leiden, seinem Leben, sein Leben unter Sündern war schon Leiden. Er war in all dem allein. Obwohl er von Menschen umgeben war, obwohl er Jünger hatte, war er doch allein. Die Jünger verstanden ihn nicht, wussten nicht, wovon er redet. Er war allein. Im Psalm 102 wird ein ergreifender Vergleich verwendet. Ein Psalm, der gewiss auch messianisch zu verstehen ist. Es ist das Gebet eines Elenden, wenn er verschmachtet. Und hier spricht der Geist Christi, Psalm 102, Vers 7, ich gleiche dem Pelikan der Wüste, bin wie die Eule der Einöden. Vers 8, ich wach und bin wie ein einsamer Vogel auf dem Dach. Ein Pelikan in der Wüste, ein Wasservogel in dürrem Land. Und so war der Herr, dieser reine Mensch, umgeben nur von Sündern und von Sünde. Er war immer einsam. Dann heißt es im Vers 5, dass dieses Speisopfer auch in der Pfanne zubereitet werden konnte. Vers 5, wenn deine Opfergabe ein Speisopfer in der Pfanne ist, so soll es Feinmehl sein, gemengt mit Öl, ungesäuert. Du sollst es in Stücke zerbrechen und Öl darauf gießen, es ist ein Speisopfer. In der Pfanne, das ist ein Gegensatz zum Ofen. Im Ofen, was im Ofen ist, sieht man nicht. Was in der Pfanne ist, kann jeder gucken. Die Mutter steht in der Küche und kocht und dann kommen alle nach Hause und dann muss sie sehen, was kochst du und schauen in die Pfanne. Da sieht man, was drinnen ist. Und so spricht dieses Speisopfer, das in der Pfanne zubereitet wurde, von dem, was jeder sehen konnte. Dass er als Mensch schon erleiden musste. Von den Menschen. Sogar die Frau des Pilatus hat das gemerkt, irgendwie ist das nicht recht, was man diesem antut, habe nichts zu tun mit diesem Gerechten. Pilatus, als er ihn sieht, mit diesem Umwurf, den man ihm umgehängt hat, diesem purpurroten und der Dornenkrone, da schaut er, sieht ihn, schaut euch diesen Menschen an. Das hat ihn sogar erschüttert, diesen zynischen und verwöhnten und charakterlosen Opportunisten. Das haben alle gesehen. Und das begreifen sogar Menschen, die nicht an ihn glauben, aber dass Jesus, dass sein Leben, dass es für ihn ein Leben war, das ihm von den Menschen nur Schwierigkeiten einbrachte, das ist offenkundig. Aber er hat auch innere Nöte, inneres Leiden, inneren Schmerz, inneren Kummer, den sah niemand, eben wie im Ofen verborgen. Und dann eine weitere Form des Speisopfers, wenn deine Opfergabe ein Speisopfer im Napf ist. Gegenüber einer Pfanne ist ein Napf ein kleines Gefäß, irgendwie eingeengt. Eine Pfanne ist offen, breit, das ist eingeengt. Vielleicht ein Hinweis darauf, dass der Herr, als er Mensch wurde, die Weite des Himmels verließ und sich in die Enge menschlicher Umstände begab. Und dass er sogar bereit war, eben ein Knecht zu werden. Und ein Knecht ist ein Gebundener, der eben nicht Bewegungsfreiheit hat. Er war bereit, Mensch zu werden und gehorsam zu lernen. Hebräer 5, Vers 8. Hebräer 5, Vers 8. Obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, lernte er den Gehorsam. Er war Sohn, der ewige Gottessohn, der Herr und Herrscher, durch den Gott die Welten schuf und der allem gebot und befahl, allem Erschaffenen, und jetzt wird er Mensch. Und da lernt er den Gehorsam. Nicht so, wie wir Gehorsam lernen müssen. Mark hat heute etwas davon geredet, etwas davon gesagt, von Gehorsam, dass sie die Kinder erziehen und dass sie Gehorsam lernen müssen. Wir müssen Gehorsam lernen. Warum? Ja, weil wir gar nicht gern gehorchen. Von Natur gehorchen wir nicht. Wir wollen das tun, was uns gefällt. Darum müssen wir Gehorsam lernen. Durch Erziehung, durch Zucht. Der Herr musste nicht Gehorsam lernen, weil er eine ungehorsame Natur hatte. Sondern er machte die Erfahrung des Gehorsamen. Des gehorsamen Menschen. Und ich würde das eigentlich lieber so übersetzt sehen. Hier steht im Griechischen das Verb mantano, und mantano heißt lernen. Aber wenn man dieses Verb abwandelt, nämlich vom Durativstamm in den Auriststamm, dann bedeutet es eigentlich eine Erfahrung machen. Und hier steht ematen. Er machte die Erfahrung des gehorsamen Menschen. Mit allem, was das für ihn bedeutete. In die Umstände eines Menschen und als Mensch das Leben eines gehorsamen Menschen zu leben. In diese Umstände trat er willig. Und auch davon spricht Gott zu seinem Volk durch diese Schattenbilder, diese Speisopfer, der Mensch, Jesus, der vollkommene Mensch, dieses Feinmehl, das durch den Ofen geht, Drangsal, Bedrängnis, Hitze der Verfolgung durch die Menschen. Aber auch das, die Einengung, eingeengt in einem Napf. Von diesem Speisopfer heißt es, es dürfe nicht aus Gesäuertem sein. Es darf nicht aus Sauerteig gemacht werden. Das ist bei diesem Opfer der Hinweis, der bei keinem Opfer fehlt, der Hinweis auf die Reinheit, auf die Sündlosigkeit. Beim Opfertier steht immer, es müsse ohne Fehl sein. Beim Speisopfer steht, es darf nicht aus Sauerteig sein. Und so werden wir hier ausdrücklich daran erinnert, dass das Leben des Herrn sündlos war. Sauerteig steht für Sünde. Das war den Israeliten sehr bewusst, seit sie das erste Passa gefeiert hatten. Nach der Passanacht durften die Israeliten 7 Tage lang kein gesäuertes essen. Sauerteig steht für Sünde. Und der Erlöste ist erlöst, damit er fortan in Heiligkeit wandle und sich von Sünde distanziere. Im Neuen Testament wird von Sauerteig gesprochen im Zusammenhang mit Sünde. Matthäus 16, Vers 6.
Matthäus 16, Vers 6. Jesus aber sprach zu ihnen, gebt acht und hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Und das ist die üble Lehre der Pharisäer und Sadduzäer, heißt Sauerteig. Steht im Vers 11. Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Da verstanden sie, dass er nicht gesagt hatte, sich zu hüten vor dem Sauerteig der Brote, sondern vor der Lehre der Pharisäer und Sadduzäer. Und noch eine Stelle, wir schlagen nicht alle auf, eine Stelle aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 5, Verse 6 und 7. Euer Rühmen ist nicht gut, wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ungesäuert seid, denn auch Christus, unser Passa, ist geschlachtet worden. Darum lasst uns Festfeier halten, nicht mit altem Sauerteig, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuertem der Lauterkeit und Wahrheit. Lauter, warm. Sauerteig hat die Eigenart an sich, dass es Teig größer werden lässt. Und dann sieht es nach mehr aus, als dass es wirklich ist. Und so ist Sauerteig ist ein Hinweis auf die Sünde, die uns aufbläht. Wenn wir viel von uns halten, dann ist es nur, weil wir so sündig sind. Das ist ein sündiges Denken. Wir denken dann übel, böse, sündig, Sauerteig macht uns groß in unseren Augen und wir plustern uns dann auch entsprechend auf vor den Leuten. Das ist eben Sauerteig. Und so war der Herr nicht. Er, der alle Macht hatte, er hätte ja auftrumpfen können. Er tat es nicht. War lauter, war rein, wie wir gestern auch sahen, durchaus das, was er auch sagte. Morgen Vormittag Fortsetzung.